Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute in der Spiritualität und darf Sie auch einladen, die kommende Stunde mit uns zu verbleiben, sich eine Berufungsgeschichte anzuhören, vielleicht auch selber an die eigene Berufungsgeschichte zu denken. Sie können uns auch gerne dann im zweiten Teil dieser Sendung anrufen. Ja, ein Mensch sucht nach der ihm ganz eigenen Aufgabe in seinem Leben. Vielleicht fragt er sich, was ist der besondere Sinn meines Lebens, wozu bin ich berufen? Berufung setzt wohl die Bereitschaft voraus, offen zu sein, hellhörig, um einen Ruf überhaupt wahrzunehmen. Die Bibel ist voll von Berufungsgeschichten. Da ist zum Beispiel der junge Samuel, der eine Stimme hört, die er aber zunächst gar nicht als Gottes Stimme erkennt. Woher auch? Erst der Priester Eli hilft ihm, mit dieser inneren Stimme umzugehen. So wird Samuel ein bedeutender Prophet. Aber inwieweit nehmen wir heute diese zahlreichen Berufungsgeschichten aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament überhaupt als Berufungsgeschichten auch für uns heute wahr? Wer wird Mönch im 21. Jahrhundert? Fragt ein Benediktinerpater im Rückblick. Mönch im 21. Jahrhundert zu werden, ist doch eigentlich verrückt, sagt der damalige Claudius. Mit 13 Jahren konvertiert der als Scheidungskind aufgewachsene aus eigenem Entschluss zum katholischen Glauben. Zielstrebig beginnt er nach dem Abitur, Theologie zu studieren, um Priester zu werden. Während eines Studienaufenthaltes in Jerusalem erkrankt er schwer an Rheuma. Das hat mein Leben positiv erschüttert, denn bis dahin war ich ein Hansdampf in allen Gassen. Nun hatte ich Zeit zum Nachdenken, sagt er. Schließlich tritt er mit 24 Jahren ins Kloster in Jerusalem ein. Zweimal lebenslang, sagt er scherzhaft. Denn ein Benediktiner bindet sich ja nicht nur an den Orden, sondern eben auch an genau ein Kloster. Mönch im 21. Jahrhundert, ist das vielleicht doch nicht so verrückt? Wahrscheinlich gibt es so viele Berufungsgeschichten, wie es eben Menschen gibt. Einer wollen wir uns heute ganz ausführlich widmen, nämlich der von Frater Florian Bauer. Und den darf ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen, am Telefon zugeschaltet aus Österreich, aus Blindenmarkt. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, schön, dass Sie heute hier sind, Ihre Berufungsgeschichte auch uns erzählen wollen. Vielleicht erstmal überhaupt, wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie sind heute zum ersten Mal hier auf Sendung bei Radio Horeb. Wie ist das gekommen? Wie hat es da so eine, ja, vielleicht auch da schon so eine Art Berufung gegeben, dass wir Sie heute hier hören können?
Ich war Anfang des Jahres in einer Niederlassung in Deutschland von uns, in Haus Assen. Das ist ein geistliches Zentrum. Ein Wasserschloss im Lippetal nördlich von Soest zwischen der A44 und A2. Und eine Mitarbeiterin von Radio Horeb, die Frau Fröhlich, war schon öfters zu Einkehrtagen bei uns auf Haus Assen. Und sie hat eigentlich den Kontakt hergestellt und bei uns angefragt. Und ich war dann gerne bereit, dass ich meine Berufungsgeschichte teile.
Also da hat sich schon mal ein erster Kontakt ergeben. Und so können wir Sie also auch heute hören, Ihre Berufungsgeschichte. Sie sind ja 26 Jahre jung. Wie ist das denn in Ihrem Umfeld? Wie ist so Ihre Erfahrung? Hat jeder eine besondere Berufungserfahrung? Also von den Mitgliedern Ihres Ordens, die vielleicht mit Ihnen zusammen eingestiegen sind bei der SJM, den Servi Jesu et Mariae, den Dienern Jesu und Mariens?
Ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass jeder eine besondere Berufungserfahrung hatte, denn der liebe Gott spricht bei jedem persönlich. Bei manchen ist sie ganz still gereift, ohne ein großes Erlebnis oder Einschreiten Gottes. Andere wussten es schon als Kinder. Und ich denke, von dem her kann man jetzt nicht sagen, dass eine Berufung zwangsläufig mit einem besonderen, außergewöhnlichen Erlebnis einhergehen muss.
Dann sind wir jetzt mal gespannt, wenn wir erstmal in Ihre Berufungsgeschichte hineinhören, heute am ersten Donnerstag im Monat, der eben auch besonders dem Gebet und den Berufungen gewidmet ist. Bitte schön, Pater Frater Florian Bauer.
Ich gebe erstmal einen kurzen Überblick über mein Leben, bevor die Berufung ausgebrochen war. Ich war der älteste von 7 Kindern. Ich stamme aus Erding und habe Familie als wirklich etwas Schönes erlebt. Ich war dann als Kind schon Ministrant bei uns in Erding, war dann auch ab 7 Jahren bei den Pfadfindern, bei der katholischen Pfadfinderschaft Europas und habe dort auch irgendwo den Glauben schon als etwas Schönes erlebt und erfahren. Dann so mit 16 beginnt die berühmte Pubertät, da gerät auch bei mir alles ein bisschen mehr ins Wanken, wobei ich froh war, dass ich einen guten Freundeskreis hatte, auch vor allem von den Pfadfindern, der mir auch immer wieder Rückhalt gegeben hatte. Dennoch würde ich rückblickend sagen, dass ich ein gewisses Doppelleben geführt habe, denn ich ging sehr gerne auf Partys und weg. Das heißt, ich war Samstag bzw. Sonntag früh bis um 5 Uhr in der Diskothek, habe dort abgetanzt, war aber dann dennoch um 10 Uhr in der Kirchenbank gekniet. Das heißt, es lief irgendwo parallel. Und so vom Interesse her war für mich Wirtschaft immer ganz wichtig. Ich hatte auf der Realschule schon den Wirtschaftszweig, dann später in der Fachoberschule ebenfalls wieder den Wirtschaftszweig und hatte schließlich dann auch BWL, Betriebswirtschaftslehre in München studiert. Für mich war immer klar, ich will Manager werden. Mein Vater war auch Geschäftsführer von einer Firma und war insofern vielleicht auch ein gewisses Vorbild für mich. Doch nun zu meiner Berufung. Ich studierte damals das 3. Semester BWL in München und ich hatte große Pläne und wollte mich von den vielen BWL-Studenten ein wenig abheben. Deswegen habe ich mir dann für das Jahr 2011 Auslandspraktika und Auslandssemester zu einem in Washington DC und in Helsinki organisiert. Somit war mein ganzes Jahr 2011 verplant. Und dann war es kurz nach Weihnachten 2010. Ich lernte gerade schon für die Semesterprüfungen im Januar und plötzlich kam innerlich die Frage auf, Florian, warum wirst du nicht Priester? Und diese Frage ist immer wiedergekehrt und mit so einer innerlichen Intensität, ich konnte gar nicht mehr lernen. Ich war innerlich wie zerrissen und wusste nicht mehr, wohin und wie weiter und wo soll es hingehen mit meinem Leben. Ich denke, diese innere Frage kann man heutzutage vergleichen wie beim PC, wenn immer wieder Pop-ups hochkommen. Diese Frage ging einfach nicht mehr weg. Und es war dann eine Silvesterfeier bei meinem Onkel im Keller. Und ganz zum Schluss war nur noch mein Onkel und ich anwesend. Und er war dann die Person, der ich mich geöffnet hatte. Und ich habe ihn dann um Rat gefragt, was soll ich machen? Und er hat mir dann ein Zitat von Papst Benedikt XVI. Gesagt, und zwar folgendes: Habt keine Angst. Wer sich Christus hingibt, verliert nichts, er gewinnt alles. Nochmal: Habt keine Angst. Wer sich Christus hingibt, verliert nichts, er gewinnt alles. Und gerade dieses Nichts verlieren und alles gewinnen gab mir dann auch irgendwo den Mut, dass ich sage das Auslandspraktikum und Auslandssemester nochmal ab und prüfe erst, ob der liebe Gott mich woanders haben will. Ich dachte mir, wenn ich schweren Herzens im Ausland rumhängen, werde ich dann auch nicht zufrieden. Und so habe ich dann am 01.01.2011 um 5.13 Uhr entschieden, meine Auslandssachen zu lassen. Er gab mir noch einen weiteren Tipp, und zwar, dass ich zu einem Priester nach Rom fliegen solle und mit ihm einfach alles durchsprechen solle, was mich bewegt und in mir aufkam. Und am 4. Januar bin ich dann nach Rom geflogen und habe bei dem Priester auch die Wahl nach dem heiligen Ignatius getroffen. Das heißt, wo man Pro- und Kontra-Argumente sammelt fürs Priestertum als auch gegen das Priestertum. Und für mich war damals einsichtig und klar, dass für die größere Ehre Gottes und für das Heil der Seelen für mich der Weg des Priestertums zielführend ist. Ich denke, manch anderer wird bei dieser Fragestellung auf Familie, auf Ehe, auf Familienvater stoßen. Aber für mich war das damals ganz klar. Und ich flog dann am 5. Januar wieder zurück und am 6. Januar, oder ein Tipp gab mir der Priester in Rom noch, ich solle schauen, wo der liebe Gott schon Wege hat überschneiden lassen in meinem Leben mit Ordensgemeinschaften oder anderem. Denn der liebe Gott lenkt mein Leben und er kann ja schon Sachen überschnitten lassen haben. Denn sonst kann man Jahre damit verbringen, die Gemeinschaft mal ausprobieren, oh, passt doch nicht, probiere ich die mal aus, passt auch nicht ganz. Und dieser Ratschlag erschien mir einsichtig und gut. Und so habe ich dann überlegt und ich kannte die SJM, die Service Jesuit Maria, schon sehr gut aufgrund meines Pfadfinderseins bei den katholischen Pfadfinderschaften Europas. Und so habe ich dann am 6. Januar den Generaloberen der SJM angerufen und um Aufnahme gebeten. Und erstaunlicherweise ging genau an diesem Tag auch eine Novene zur Mutter Teresa zu Ende, in der ich um Klarheit meines Berufungsweges gebetet hatte. Und wenn man jetzt 9 Tage zurückgeht, da war noch weder das Gespräch mit meinem Onkel gelaufen, ich war noch nicht in Rom und ich hatte mich auch noch nicht entschieden, die Auslandssachen wieder abzusagen. Von dem her kann man schon sagen, dass der liebe Gott ziemlich plötzlich mein Leben umgekrempelt hat. Und ich bin dann am 1. März 2011 in die Kongregation eingetreten und habe jetzt sogar bereits am 13. Juli 2015 meine ewige Gelübde abgelegt. Genau, so weit, so gut.
Ja, das war also erstmal ganz kurz zusammenfassend das, was Sie uns heute hier erzählen wollten als Ihre Berufung. Sie haben ja eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualität. Und Sie hören Frater Florian Bauer, der uns gerade seine Berufungsgeschichte erzählt hat. Und wir wollen jetzt einfach noch mal ein bisschen das eine oder andere vertiefen. Auch Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fragen hier einzubringen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter mit der Berufungsgeschichte. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualität. Frater Florian Bauer von der SJM, den Servi Jesu et Marie, hat seine Berufungsgeschichte ganz kurz angerissen und wir wollen darüber mit Ihnen auch noch ins Gespräch kommen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008 und als ersten Hörer darf ich begrüßen Rolf Dagel aus Eschborn. Ich freue mich, dass Sie hier angerufen haben. Guten Morgen, das heißt guten Mittag.
Guten Mittag zusammen. Ich grüße euch und ich höre gerade diesen schöne und beeindruckende Berufung. Und ich habe jetzt eigentlich gar keine Frage. Ich wollte mich einerseits bedanken, andererseits wünsche ich oder bitte ich nochmal darum, dass man Herr Bauer, der Pater Bauer, dass es dieses Zitat nochmal wiederholt vom Papst Benedikt.
Das kann ich gerne machen. Und zwar hat das Zitat von Papst Benedikt geheißen: Habt keine Angst. Wer sich Gott hingibt, verliert nichts, er gewinnt alles. Ich finde das total schön, weil es das Vertrauen wirklich zum Ausdruck bringt, dass wir alles zurücklassen können und uns Gott ganz hingeben können und wir alles haben werden.
Also ich wiederhole, habt keine Angst, wer sich Gott hingibt.
Wer sich Christus hingibt, verliert nichts, er gewinnt alles.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich es notiert.
Super, schön. Vielen Dank, Herr Dagel.
Und ich höre weiter zu.
Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, vielleicht können wir da gerade noch mal einhaken, denn dieses Zitat von Papst Benedikt, was Ihnen, Vater Florian, offensichtlich in dem Moment ja wie so ein Same war, der auf fruchtbaren Boden fällt und dann aufgeht. Ich glaube, das war ja in dieser einen Silvesternacht, wo genau. Sie mit Ihrem Onkel dann übrig geblieben sind, nachdem wohl alle Feiernden vielleicht schon ins Bett gegangen waren und Sie dann noch mit Ihrem Onkel tief in der Nacht ganz intensive Gespräche offensichtlich geführt haben und wo dann eben Ihr Onkel dieses Zitat von Papst Benedikt anbringt, wie Sie es eben gerade geschildert haben, nämlich wo es heißt: Habt keine Angst, wer sich Christus hingibt, der verliert nichts, er gewinnt alles. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie mit Christen im Gespräch sind, vielleicht auch mit jungen Erwachsenen, vielleicht gerade auch in der KPE, der katholischen Pfadfinderschaft Europas, und die SJM ist ja sozusagen auch der Pfadfinderorden, wo es sicherlich auch, ja, doch wirklich auch der katholische Glauben vermittelt wird, auch sicherlich unter einer gewissen Strenge oder mit einer Ernsthaftigkeit, wo sich dann, denke ich mal, viele vielleicht fragen, bin ich jetzt vielleicht auch für den Ordensweg berufen? Gibt es da nicht auch viele, die sich doch irgendwie fragen, in ihrem Herzen denken, ein monastisches Leben oder ein Leben in einem Kloster, in einer Ordensgemeinschaft, obwohl es ja zahlreiche gibt, auch ganz neue Kongregationen, ist das nicht so, dass man da etwas Angst hat, auch dass einen das einschränken könnte und dass man eben noch nicht diesen Weitblick hat, alles damit zu gewinnen, sondern dass diese Angst, etwas zu verlieren, irgendwo auch eine menschliche Angst ist? Ja, wie haben Sie das wahrgenommen, vielleicht auch im Austausch mit anderen Gläubigen, auch innerhalb der Pfadfinderschaft?
Ich würde sagen, dass ich dort auch geführt worden bin. Ich habe vorhin bei meiner Berufung sozusagen angefangen im Moment, wo es aufgebrochen ist. Aber wenn ich zurückgeschaut habe, ist mir erst bewusst geworden, wie der liebe Gott mich schon darauf vorbereitet hatte. Also ich kann mich während meiner ganzen Pfadfinderzeit erinnern, dass es einmal eine Predigt gab über das Priestertum. Ich war damals 16 Jahre alt und nach dieser Predigt hatte ich wirklich Angst davor, Priester zu werden. Und ich habe den lieben Gott nur gebeten, bitte lass mich kein Priester werden. Also ich war damals, würde ich sagen, noch nicht offen. Aber der liebe Gott hat mich dann weitergeführt, irgendwann zu dem Punkt, dass ich offen war, ob Priestertum oder Ehe mein Weg sein wird. Und habe dann auch im Gebet beide Wege offen gelassen und habe gewartet, bis mir der liebe Gott zeigt, was sein soll. Ich habe damals auch im Morgengebet immer den Ausspruch von Samuel, vom 1. Samuel Buch 3,10 immer gebetet. Rede, wenn dein Diener hört. Das heißt, der liebe Gott hat mir von einer Angststellung gegenüber dem Priestertum hingeführt zu einem offenen Hören und gab mir dann auch irgendwo die Kraft, Stück für Stück immer mehr Ja zu sagen. Ich denke, ich wäre noch nicht bereit gewesen, alles hinter mir zu lassen. In früheren Jahren, das war auch ein Grund. Ich habe mich gefragt, lieber Gott, warum habe ich noch 3 Semester BWL in München studiert? Und in einer gewissen Art und Weise, menschlich gesehen, habe ich mir gedacht, das ist verlorene Zeit gewesen. Ich habe jetzt keinen Abschluss, sondern das waren einfach 3 Semester und dann ein Studiumabbruch. Aber jetzt weiß ich, der liebe Gott hat mir diese Zeit noch geschenkt, dass ich dann die Kraft habe, ganz Ja zu sagen. Und des Weiteren hat er auch irgendwo mich geführt im Gebetsleben. Ich habe damals die Brigitta-Gebete angefangen, auf den Rosenkranz zu beten. Und ich war auch, als ich in München studiert habe, immer wieder beim Pater Rupert Meyer in der Bürgersaalkirche. Und das sind alles so Momente, wo ich gemerkt habe, der liebe Gott hat mich immer näher an sich gezogen, auch dass ich immer mehr Gebetszeit hatte und in dieser Gebetszeit der liebe Gott mich auch prägen konnte. Und ich denke, durch diese Zeit und durch dieses Gebet wurde ich von ihm gereift, dass ich nicht mehr in diesem Leben hänge, sondern dass ich das Vertrauen gewinne, dass ich alles hinter mir lasse. Und ich denke, das war auch irgendwo der Schlüssel. Wenn man mit Leuten oder auch damals mit Freunden, wenn ich gesprochen habe, die keine Berufung zum Priestertum hatten, nenne ich es jetzt mal, haben die nur gestaunt, wie kannst du diese Entscheidung treffen und alles hinter dir lassen. Das heißt, wenn man nicht berufen ist, ist es ein Stück weit nicht nachvollziehbar. Aber ich denke, wenn der liebe Gott jemand beruft, gibt er ihm auch die Gnade und die Kraft, dass er diesen Weg dann gehen kann. Und ich denke, so würde ich bei mir auch sehen, dass es war.
Sie zitieren auch Samuel, den ich ja auch in der Anmoderation zitiert habe, nämlich genau der junge Samuel, der eine Stimme hört. Aber er weiß zunächst gar nichts mit dieser Stimme anzufangen und erkennt sie auch nicht als die Stimme Gottes. Und ja, woher auch, könnte man fragen, das mag vielleicht vielen Menschen auch so gehen, denn es bedarf ja schon einer gewissen religiösen Sozialisation, um Dinge auch einordnen zu können. Und das war ja auf jeden Fall bei Ihnen gegeben. Aber wie Sie sagen, diese Angst, dass Sie auch mal was gehört haben, also eine Predigt über das Priesteramt und dann erstmal innerlich gespürt haben, oh stopp, bitte das nicht, finde ich jetzt ganz interessant zu hören, denn ich habe auch, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, auch so einige Berufungsgeschichten gelesen, wo ich genau auch das gefunden habe, wo Jugendliche, muss man da auch sagen, oder junge Menschen eben auch gedacht haben, ja, wie, da willst du mich haben? Ordensfrau will alles, aber das möchte ich auf jeden Fall gar nicht werden. Also kann vielleicht jetzt auch hier Mut machen, dass man, wenn man erstmal abgeschreckt ist von diesem Weg und das vielleicht innerlich wieder empfindet, dass man dann der Sache vielleicht gerade nochmal auch nochmal nachgehen muss oder danach hören muss oder nachspüren muss. Und bei Ihnen, Frater Florian, da war es jetzt ja auch so, das hört sich ja sehr abrupt an. Also wenn Sie uns das so zeitlich geschildert haben, am 01.01.2011 um 5 Uhr morgens haben Sie entschieden, Priester zu werden. Davor lief das aber alles in ganz andere Bahnen. Sie sind zwar sehr religiös sozialisiert, Sie sagen, die Familie, das war für Sie etwas Schönes, aber auch alle Geschwister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren bei der katholischen Pfadfinderschaft Europas engagiert. Da kamen auch manchmal Geistliche zu Ihnen nach Hause und Sie haben, glaube ich, noch 7 Geschwister. Das heißt, Sie waren da schon so eine kleine religiöse Enklave auch in Erding, wo Sie aufgewachsen sind in diesem religiösen Kontext. Sie sagen aber dann, Sie haben ein Doppelleben geführt in der Pubertät und ist das nicht vielleicht aber auch etwas Wichtiges, dass man genau diese andere Seite auch kennenlernt? Mit der anderen Seite meine ich jetzt nur eben, ja, wie sieht das Leben sonst aus? Was machen junge Menschen? Wo suchen sie? Sie wollen ja auch was erleben oder meinen in dem Moment das Nachtleben und das Ausgehen und alles das, was Erwachsene vielleicht nicht mehr machen. Oder das, da muss man ja auch etwas ausprobieren. Und Sie sagen, Sie sind dann in die Disco gegangen, nachts abgetanzt und am nächsten Morgen wieder in Gottesdienst. Wenn Sie uns dann Ihre Berufung schildern, war das total so abrupt, weil Sie waren ja erstmal so ganz auf der Schiene BWL, der Vater Manager. Ja. Sie wollten, und Sie waren doch sehr, sehr ehrgeizig, wahrscheinlich auch sehr, ja, strebsam und auch sehr gut in Ihrem Fach, wollten nochmal was Besonderes werden und haben dann Praktika organisiert in USA. Das ist ja auch mit auch viel zeitlichem Aufwand dann verbunden und wo man da schon viele Entscheidungen, die Sie da auch so getroffen haben. Und dann kommt so ganz plötzlich die Wende. Hört sich jetzt erstmal sehr abrupt an, weil innerhalb vom 01.01.2011, da haben Sie die Entscheidung dann getroffen, bis zum 1. März, da sind Sie schon eingetreten. Da ist ja kaum Zeit vergangen. Genau. Das ist ja wie im Fluge. War das so abrupt oder wie sehen Sie das aus dem Rückblick?
Rückblickend würde ich schon sagen, dass es sich länger angebahnt hatte und irgendwo zu dieser Weihnachtszeit irgendwo die Spitze des Eisbergs bei der Wasseroberfläche durchgebrochen ist. Aber irgendwo dieser Eisberg, der tiefe und breite Rumpf irgendwo da war, aber irgendwo nicht bewusst in meiner Wahrnehmung. Das heißt, für mich war irgendwo der Fokus gerichtet auf meinen weltlichen Weg des Managerwerdens, des Wirtschaftsmannes. Und ich habe gar nicht so gesehen, wie der liebe Gott mich innerlich schon geführt hat und vorbereitet hat. Das war bei mir da, aber ich habe es nicht bewusst gesehen. Und rückblickend sehe ich dann, wie er mich irgendwo geführt hat und dann hat irgendwo bis zu diesem Punkt begleitet hat und auch dort hingeführt hat, bis ich dann auch innerhalb kürzerer Zeit Ja sagen konnte. Das heißt, es war zwar im Moment abrupt, aber rückblickend war es schon lang vorbereitet.
Gut, ein weiterer Hörer hat sich gemeldet aus Göppingen. Herrn Platzer darf ich ganz herzlich hier begrüßen.
Guten Tag. Ich grüße Sie auch. Ich darf Ihnen aus dem verregneten Göppingen einen lieben Gruß schicken. Und ich möchte das Thema der Berufungen ein kleines bisschen ausweiten. Denn Berufungen sind nicht nur priesterliche Berufungen, sie gelten eigentlich für jeden Beruf, den ein Mensch raussucht und ergreift. Er soll Freude daran haben, er soll Liebe dazu haben und er soll spüren, dass das für ihn genau das Richtige ist. Berufungen, ich sehe es jetzt mal von der Schönstatt-Familie her. Wir sind beheimatet im Familienbund. Wir sind in dem Chor Ecclesiae, das Herz der Kirche. Und wir haben 1970 geheiratet, haben 3 Kinder bekommen. Jetzt habe ich schon 6 Enkelkinder. Und 2 davon sind gleich wieder heimgegangen in die himmlische Herrlichkeit. Sie sehen also, Berufungen annehmen und tragen. Wir sind schließlich mit der Taufe alle gemeinsam Kinder Gottes geworden. Und in dieser Kindschaft Gottes sind wir immer in seiner Liebe geborgen, von seiner Kraft getragen, von seiner Freude erfüllt. Wir sind eingeschrieben in sein göttliches Herz für immer und ewig.
Herr Platzer, ganz herzlichen Dank, dass Sie diesen Begriff Berufung hier auch ausweiten, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen beschränkt haben, nur in Anführungsstrichen auf das Priesteramt oder in diesem einen Fall von Frater Florian Bauer. Aber danke, dass Sie anrufen aus der Schönstatt-Familie, aus dem Familienbund und das hier auch so nennen und dass natürlich eigentlich das für jeden Beruf und auch für, ja, ich sage mal, für jede Art und Weise, wie wir leben können, kann man das wirklich so sehen. Und da vielleicht auch die Frage noch an Frater Florian, ob nicht heute oder auch im Zuge von der Theologie des Leibes, von dem heiligen Papst Johannes Paul II., ob auch man da vielleicht gar nicht mehr, früher hat man das ja mal lange getan in der Kirchengeschichte, da hat man gesagt, das ist der direktere Weg sei es, wenn man dann Priester würde, aber das ist ja, denke ich mal, damit aufgehoben, dass es genauso eine Berufung ist und sie nicht weniger wertig ist, wenn ich zur Ehe oder zu etwas anderem berufen bin. Wie würden Sie das sehen, Herr Bauer?
Ich würde sagen, Frater Florian, darf sich nicht gegeneinander ausspielen, die Ehe und das Priestertum. Der liebe Gott hat in seiner Allmacht und auch in seiner Allwissenheit für jede Person, die er liebt, wirklich einen ganz konkreten Plan und Lebensweg, wie dieser glücklich werden kann und letztendlich auch wieder zu ihm nach Hause ins himmlische Vaterland kommen kann. Und für den einen hat er den Weg des Priesterseins oder sei es auch nur des Bruders in einer Ordensgemeinschaft oder einfach nur grundsätzlich des gottgeweihten Lebens vorgesehen. Für andere wiederum hat er den Weg des Familienlebens, der Ehe vorgesehen, dass derjenige dort glücklich wird und dort mit seinen Fähigkeiten aufgeht. Und der liebe Gott braucht beide Wege. Ich denke sogar, dass die sich gegenseitig sehr gut befruchten. Es braucht gute Priester, die gute Familien betreuen. Und aus guten Familien können auch wieder Berufungen hervorgehen, weil die Kinder dort vielleicht noch eher gelernt haben, auch hinzuhören. Und insofern wünsche ich auch nur jedem Hörer, dass jeder Mensch den Ort findet und den Weg, den der liebe Gott vorgesehen hat, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch dort am glücklichsten werden kann und ganz seine Talente entfalten und auch wirklich zur Ehre Gottes arbeiten kann.
Schön, ja, danke schön, Herr Platzer. In diesem Sinne Ihnen vielen Dank, dass Sie diesen Begriff der Berufung hier auch ausgeweitet haben und dass wir das einfach hier in diese Sendung auch nochmal mit hineingenommen haben und deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Danke, alles Gute Ihnen nach Göppingen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, wenn Sie uns erreichen wollen, hier in der Spiritualität bei Radio Horeb geht es heute um Berufungsgeschichte und da erreichen Sie uns, wenn Sie uns auch dazu etwas sagen möchten, wenn Sie vielleicht eine eigene Geschichte haben, eine Frage haben, etwas, was Sie selber bewegt, wenn Sie vielleicht selber an diesem Scheideweg auch stehen sollten als junger Mensch, rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Vielleicht noch einmal, wenn Sie auch außerhalb von Deutschland anrufen, dann vergessen Sie nicht, zuerst die 0049 vorneweg zu wählen, dann fällt die erste 0 weg. Es geht also weiter mit 89 517 008 008. Ja, zu Gast ist heute Frater Florian Bauer. Er ist mit jetzt 26 Jahren auf dem Wege, Priester zu werden in der SJM, der Servi Jesu et Mariae, den Dienern Jesu und Mariens, eine katholische Kongregation. Seit 94 gibt's die für Priester und Laienbrüder, damals von Pater Andreas Hönisch gegründet. Da sind sie gelandet, weil sie auch schon die katholische Pfadfinderschaft Europas, kurz KPE, als Kind eigentlich kennengelernt haben, da eingetreten sind. Und das, inwieweit war das für sie so der geistliche Wegweiser? Auch vielleicht im Rahmen der Familie, hat sich da so ereignet? Die Geschwister haben auch alle mitgemacht. Sind sie da irgendwo selbstverständlich dann auch so hineingewachsen?
Würde ich schon sagen. Also ich weiß, meine älteren Cousins und Cousinen waren bereits bei den Pfadfindern und nachdem ich bei uns zu Hause der Älteste war, war von uns noch keiner dabei, aber ich kann mich jetzt noch lebhaft daran erinnern, als ich dann 7 Jahre alt wurde und meine Tante zu uns herüberkam, ich die Tür aufgemacht habe und sie hat gefragt, ob ich auch zu den Pfadfindern will. Und ich dann freudestrahlend Ja gesagt habe, weil für mich war das auch irgendwo ein Stück, jetzt gehöre ich schon zu den Größeren. Und deswegen habe ich mich da auch sehr drauf gefreut.
Wie war das dann später in der Pubertät? Eben, Sie haben das jetzt schon mehrmals erwähnt, Sie sagen, Sie haben dann so ein Doppelleben geführt. Gab es denn die KPE vor Ort, also die katholische Pfadfinderschaft Europas, gab es die jetzt bei Ihnen vor Ort oder waren das jetzt vor allem nur die Geschwister oder gab es wirklich eine direkte Anbindung, die Sie vor Ort hatten oder mussten Sie da immer weitere Wege zurücklegen oder waren die Lager immer weiter weg? Wie war das?
Ich hatte das große Vorteil, dass es direkt eine Gruppe in Erding gab, sogar eigentlich direkt auf dem Gelände meiner Verwandtschaft und ich dadurch keine Anreise hatte für die gewöhnlichen wöchentlichen Stunden. Es gab dann auch öfters Wochenendlager, dort ist man schon weggefahren und die Hauptattraktion war eigentlich dann das Sommerlager und ich denke, gerade dieses Sommerlager ist auch für einen pubertären Jungen ansprechen, weil wir sind dort in ferne Länder mit einem Rucksack, zum Beispiel nach Norwegen, Griechenland, Frankreich, Korsika oder so, und einfach das auch Eltern zu Hause lassen, alleine wegziehen mit den Pfadfindern und auch irgendwo dieses Abenteuer suchen. Das war auch für mich in der Pubertät anziehend. Und das andere war wirklich, dass ich sag mal, den Glauben in der Schule oder so gab es ja wenig oder weniger Gleichgesinnte. Und gerade in der Pubertät, wo man doch mehr hinterfragt oder ins Wanken kommt, hatte ich auch irgendwo von den Pfadfindern meine gleichaltrigen Freunde, und wo ich auch einfach gesehen habe, okay, ich bin nicht der Einzige, der den Glauben auch lebt. Und das war schon auch Rückhalt für mich. Und diese Freunde haben insofern dann auch irgendwo mitgewirkt zu meiner Berufung, dass ich dort auch treu blieb, auch wenn ich irgendwo zwei Wege parallel gelebt habe.
Sind das unbedingt parallele Wege denn, die Sie gelebt haben, oder ist das nicht auch ein Stück Normalität der Pubertät? Also ich frage das deshalb, was wäre denn, wenn alle Wege nur ganz geradlinig führen würden? Der Mensch ist Mensch, und als solches muss er ja auch ein Verständnis für Menschen aufbringen, sprich die Erfahrung, die wir im Leben machen, die macht uns ja auch reich. Vielleicht können wir überhaupt uns in bestimmte Situationen erst hineinversetzen, wenn wir das selber erlebt haben. Also zum Beispiel, wenn man Mutter wird oder so, Kinder hat, kann man sich natürlich in die ganzen Anliegen viel besser hineinversetzen, als wenn das nicht der Fall wäre. Und so ist es ja auch mit vielen Berufungen heute, dass viele schon im Leben standen und auch andere Wege erst gegangen sind. Und Sie haben ja auch vorhin gesagt, Vater Florian, zuerst dachten Sie, die 3 Semester BWL, die Sie studiert haben, wären vertane Zeit, aber vielleicht ist es genau das nicht. Und Sie haben ja nachher dann auch gesagt, das war vielleicht wichtig, um alles hinter sich zu lassen, um auch schon mal einen Geschmack gehabt zu haben, das Leben in dieser Welt zu verstehen oder auch sich anzueignen, um dann auch wieder ein Verständnis für Menschen zu haben aus diesem Leben. Wie würden Sie das sagen? Also es gibt nicht nur...
zustimmen, denn ich muss sagen, dass ich jetzt sehr dankbar bin, dass ich auch mein Partyleben hatte, denn dadurch kann ich auch Jugendliche heute viel besser verstehen, die dort drinstecken, nenne ich es mal, oder auch einfach dieses Partyleben haben in ihrer Pubertät, was auch, glaube ich, ein Stück weit gut ist, dass man einfach auch mal was sich die Hörner abstößt oder mal den Horizont erweitert. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal und gehört dazu zu einer Entwicklung. Und insofern bin ich dem lieben Gott auch dankbar für die Erfahrungen, die er mir dort geschenkt hat. Denn ich denke durchaus, dass er die später benutzen will, um eben wieder Menschen, Jugendlichen helfen zu können.
Und das ist ja auch eine besondere Aufgabe der SJM, des sogenannten Pfadfinderordens, nämlich auch diese Jugendarbeit. Da können wir auch gleich zu sprechen kommen darauf. Es hat sich jetzt aber noch eine Hörerin gemeldet aus dem Bistum Trier, die ich jetzt hier herzlich begrüßen möchte. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Grüß Gott, Pater Florian und alle Zuhörer. Ich möchte mich bedanken, dass Sie immer so ganz liebevoll sagen, der liebe Gott. Das tut richtig gut, weil das kommt so vom Herzen und das hört man also ganz wenig, ganz selten. Und das bewirkt in mir wirklich Freude. Und dann zweitens hat mich sehr angesprochen, wo Sie gesagt haben, dass im letzten Augenblick, also es ging so alles so schnell. Und ich muss auch sagen, Gott prüft uns, dass wir, Gott will, dass wir uns in Geduld üben und voll Vertrauen auf ihn haben, dass er auch im letzten Augenblick alles zur Kenntnis gibt. Und das ist mir auch jetzt am Ostersonntag passiert mit meiner Tochter. Und zwar, wir wollten in eine Kirche fahren zum Heiligen Messe. Das hat nicht geklappt, zeitlich nicht geschafft. Dann wollten wir in eine andere, zeitlich nicht geschafft, weil die hat sich noch für eine Wallfahrt vorbereitet. Und dann kurz danach kam ein Anruf, dass für meinen verstorbenen Schwager eine heilige Messe ist in unserer Pfarrkirche. Und da haben wir beide gemerkt, ja, das war's. weil da haben wir noch Zeit genug gehabt. Und immer ruhig bleiben, das haben wir auch beide festgestellt, wenn man ruhig bleibt und Gott weiß um uns. Und im letzten Augenblick kann er auch das Entsprechende ja, sagen, was er von uns möchte. Das wollte ich nur mal sagen. Danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, danke, dass Sie uns das mitteilen oder mitgeteilt haben, dass das, wenn Sie das hören, wenn Sie Frater Florian hören, dass das in Ihnen auch Freude auslöst, so wie er über den lieben Gott spricht. Ja, sehen Sie, da sind Sie schon ganz richtig. Ja, wir wollten natürlich noch über die besondere Spiritualität der SJM sprechen, aber vorab vielleicht nochmal zu Ihrer doch ja sehr abrupten Berufungsgeschichte. Also rufen wir uns das kurz in Erinnerung, drittes Semester BWL studiert, ganz strebsam, sehr ehrgeizig, alles organisiert für Praktika in den USA, waren schon drauf und dran, die Koffer zu packen, aufzubrechen, ja, in neue Gefilde, um ja vielleicht auch sich abzuheben von den anderen, was Besonderes, was Besseres zu machen, um bessere Chancen zu haben, nachher auch genommen zu werden. Und da hinein kommt jetzt plötzlich was völlig anderes mit dem Zitat, das Sie von Ihrem Onkel gehört haben, Papst Benedikt, der da sagt, hab keine Angst, wer sich Christus hingibt, der verliert nichts. Er gewinnt alles. Wie haben denn da so die Freunde reagiert? Also wenn ich mir das vorstelle, so eine Clique von BWLern, also als ich selber studiert habe, habe ich die doch wahrgenommen als, sie haben, ja, waren oft sehr schick gekleidet, war vielleicht oft Geld dahinter, sind vielleicht schon mal mit dem BMW vom Papi vorgefahren und so weiter. So, wenn ich mir das Klientel vorstelle und die das Umfeld, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt ich da erzähle, dass ich jetzt plötzlich alles anders mache und morgen in Orden eintreten will oder Priester werden will, oder in Ihrem Fall halt, wie haben die denn da reagiert, die Freunde, also vielleicht auch die Familie, aber erst einmal die Freunde, das ist ja das vielleicht etwas Fernliegende.
Ja, das war eigentlich, ich war damals sehr überrascht, als ich irgendwo meinen Weg, ja gesagt, erzählt habe, denn ich habe eigentlich nicht eine negative Rückmeldung bekommen oder du Spinner oder was machst du denn jetzt, sondern irgendwo habe ich von allen Kommilitonen Respekt und Hochachtung erhalten. Vielleicht auch, weil ich mit 19 irgendwo den Mut hatte, so eine Lebensentscheidung zu treffen oder zumindest anzubahnen oder den Weg jetzt zu gehen. Ich weiß, ich kann mich auch noch gut erinnern, ein Mädchen von München aus der Hochschule hat dann gemeint, ich könne doch nicht ins Kloster gehen, da ich aus so einer fruchtbaren Familie komme. Sie hat wahrscheinlich darauf angespielt, dass ich sechs Geschwister habe und konnte das sozusagen nicht einordnen oder hätte gemeint, da geht doch was verloren. Vielleicht auch noch eine Geschichte. Im Nachhinein hat ein Barkeeper mal gefragt in Erding, wo ich denn sei. Und mein Cousin hat ihm dann gesagt, dass der Florian jetzt im Kloster ist und Priester werden will. Daraufhin hat dann der Barkeeper gefragt, und wie lange will er das machen? Und mein Cousin hat dann geantwortet, sein Leben lang. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann der Barkeeper schon erstmal geschaut hat. Aber selbst da habe ich dann gehört, dass dieser Barkeeper irgendwo auch wieder Respekt vor dieser Entscheidung oder Hochachtung hatte. Und im Freundeskreis der Pfadfinder war es für manche überraschend, für andere war es irgendwo, sie konnten sich schon vorstellen, dass ich in diese Richtung gehe. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es wirklich positive Feedback, positives Rückmeldungen ich erhalten habe.
Das heißt, also Sie waren, naja, nicht der Einzige, wenn andere gesagt haben, die konnten sich das schon vorstellen, dass Sie in diese Richtung gehen, nur Sie eben vielleicht in dem Moment noch nicht ganz. Und Sie sagen ja auch, diese innere Frage, die Sie immer wieder bewegt hat, die Sie vernommen haben, vielleicht so ähnlich wie Samuel, der eine, also aus dem Alten Testament, der Prophet wird, aber der als junger Mensch oder als Jugendlicher erst einmal diese Stimme hört und gar nicht weiß und sie nicht erkennt als Gottes Stimme. Und Sie sagen dann ja auch, das hat auch Sie angesprochen, eine Stelle bei Samuel, wo er sagt, rede, denn mein Diener hört, also dieses Hören. Mhm. Und Sie sagen ja auch immer, Sie haben immer wieder gehört, warum wirst du nicht Priester als innere Stimme? Wie sind Sie da am Anfang damit umgegangen?
Am Anfang, also es war wirklich so, dass ich am Schreibtisch saß und eigentlich gerade für die Prüfungen lernte und daher empfand ich es erstmal als störend und wollte es beiseite schieben, denn ich wollte diesen Nachmittag ja für Kosten- und Leistungsrechnung noch lernen zum Beispiel. Aber ich habe es eigentlich nicht wirklich geschafft, beiseite zu schieben, und es hat mich innerlich wirklich zerrissen. Ich habe dann auch so leicht zu zittern angefangen. Also es hat mich wirklich im tiefsten Wesen irgendwo erfasst, und ich konnte noch gar nicht mehr lernen, weil es so eine existenzielle Frage war, die ja alles irgendwo ins Wanken brach, und daher konnte ich dann auch keine Konzentration mehr aufbringen, für die Prüfungen zu lernen. Ich glaube, ich bin raus an die frische Luft oder einfach nur probiert, den Kopf wieder zu beruhigen oder das Herz. Aber es blieb irgendwo, es war nicht wegzukriegen, nenne ich es jetzt mal. Und ich sage jetzt Gott sei Dank.
Und der Onkel, von dem Sie erzählt haben, mit dem Sie dann das Gespräch, das Entscheidende in der Silvesternacht hatten, war das der erste Mensch, dem Sie sich da so anvertraut haben?
Einem Cousin hatte ich noch vorher mal gesagt, der hat mich mal besucht beim Lernen, und dem habe ich nur gesagt dann sozusagen, dass ich mich gerade mit der Frage innerlich ringe, Priester zu werden, wobei er dann auch nur so gemeint, ja, mach dir nicht so viel Kopf so ungefähr. Und aber da war noch nicht klar, dass ich jetzt wirklich durchziehen will. Das war quasi in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvesternacht, aber so richtig, dass ich dann darüber gesprochen habe und auch längerfristig das irgendwo ein bisschen klären wollte, das war dann mit meinem Onkel.
Und Sie sind dann ja auch bei dem Orden eingetreten, den Sie schon von Kindesbeinen an kannten, weil Sie selber schon eben in der katholischen Pfadfinderschaft Europas mit 7 Jahren waren, die 6 Geschwister auch, weil Sie auch Geistliche kennengelernt haben, die dann Ihre Familie mal besucht hat und da auch Katechesen gegeben hat oder betreut hat. Und das ist ja auch eine der Aufgaben, die Sie dann einmal haben werden durch die SJM, die ist ja wie Jesu et Maria, nämlich die Betreuung von Gruppen der Pfadfinder, der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Was ist das für ein Orden? Ist es ein junger, aufstrebender Orden? Was hat Sie da fasziniert? Was ist auch so die geistliche Ausrichtung dieses Ordens, Frater Florian?
Der Orden ist 1988 gegründet, und die kirchliche Anerkennung als Kongregation päpstlichen Rechtes war 1994 dann, wie Sie schon sagten. Das heißt, es ist wirklich noch ein junger Orden, und irgendwo die Charakteristika ist zu einem wirklich der Standbein Jugendarbeit. Und wie Sie auch schon richtig sagten, vor allem auch wieder die Pfadfinderarbeit. Denn die ersten Mitglieder der SJM waren alle sozusagen aus der Pfadfinderei, aus der KPE hervorgegangen, hatten eine Berufung, wollten Priester werden. Und die haben sich dann an Pater Andreas Hönisch gewandt, ob er nicht eine Kongregation, einen Orden machen könne. Und so ist eigentlich das auch entstanden, dass es die SJM gibt. Und insofern ist auch die Pfadfinderei eng verbunden mit uns. Wobei wir jetzt nicht sozusagen auf die Pfadfinderei beschränkt sind oder nur ein Pfadfinderorden wären, sondern wir sind ein aktiver Seelsorgeorden, haben die 3 Gelübde, der Armut, Keuschheit und Gehorsam, und sind von der Spiritualität her ignatianisch. Das heißt, wir haben kein gemeinsames Chorgebet, um im Apostolat freier und beweglicher zu sein. Bei uns betet man erst ab der Diakonatsweihe das Stundengebet, was aber dann ignatianische Gebetsverpflichtungen sind, ist täglich noch 1 Stunde Betrachtung, Meditation, die heilige Messe, Rosenkranz, 2-mal Examen, also Gewissenserforschung und eine geistliche Lektüre. Und zur SJM gehört eben neben der Pfadfinderarbeit auch dieses Ignatianische. Das heißt, wir bieten Exerzitien an, machen geistliche Begleitung. Eine andere wichtige Standbein ist die Wertschätzung der Liturgie, wie es im Zweiten Vatikanum heißt, ist die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Und deswegen halten wir die Liturgie auch sehr in Ehren und haben auch beide Formen des römischen Ritus. Ein weiteres Merkmal ist bei uns die gelebte Weihe ans göttliche Herz Jesu und unbefleckte Herz Mariens. Auch in Fatima wünscht ja die Mutter Gottes die Weihe an ihr unbeflecktes Herz Mariens. Und diese Weihen sind bei unserer Gemeinschaft auch unaufgehbarer Bestandteil. Und somit kann man jetzt sagen, dass die Standbeine oder die Charakteristika der SZM ist das Ignatianische, dann Jugendarbeit, beide Formen des römischen Ritus und diese gelebte Weihe. Was für mich jetzt auch irgendwo mich bewogen hat, in diese Gemeinschaft zu gehen oder positiv unterstützend war, ist, dass ich die SZM-Priester als sehr jung und dynamisch erfahren habe. Und auch jetzt, wo ich in der Ausbildung stecke, erfahre ich es als sehr schön, dass einfach viel Jugendliche oder viel junge Mitbrüder auch jedes Jahr Mitbrüder nachkommen, Nachwuchs da ist und man einfach, ja, das gibt so einen jugendlichen Schwung und da heißt es, spiel mal Fußball und dann geh mal raus und spiel Fußball, da ist einfach Frische da. Auch heuer zum Beispiel haben wir 4 Kandidaten, mittlerweile aus 3 Ländern von den 4 Kandidaten. Das finde ich auch schön zu beobachten, dass es einfach immer internationaler wird, dass es wächst und das ist auch schön für mich zu sehen, da in der Ausbildung steckt oder steht. Der liebe Gott will unsere Gemeinschaft irgendwo, weil er auch immer wieder Nachwuchs sendet. Und das ist für mich wirklich schön zu erleben.
Hm. Also die SJM, ein frischer Orden, wie Sie sagen, ein junger, ein wachsender Orden. Das ist ja auch heute auch ein großes Thema, welcher Orden wächst. Ja, jetzt machen wir vielleicht hier nochmal einen kleinen Einschub, denn ich sehe, Dr. Desloch aus München hat sich hier gemeldet und ich darf Sie recht herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Tag.
Grüß Gott. Ich wollte dem jungen Priester viel Segen zusprechen und zurufen. Diesen Segenswunsch wollte ich ihm mit auf den Weg geben.
Alles gut.
Dankeschön, Herr Dr. Desloch, für diesen Zuspruch. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören nach München.
Ja,
Vater Florian, wie ist das denn? Wo ist denn die KPE, Katholische Pfadfinderschaft Europas, hier in Deutschland ganz gut vertreten? An anderen Gebieten ist sie das ja gar nicht. Und wie sehen Sie dem entgegen? Oder ja, gibt es da auch die Absicht, das ja Gruppen zu gründen oder was geht dem voraus?
Die KPE ist schwerpunktmäßig eher im Süden, das heißt in Bayern und Baden-Württemberg. Das heißt, es ist noch ein bisschen südlastig. Es entstehen auch in Köln oder Berlin Gruppen, wobei so gerade im Norden und auch in Mitteldeutschland gibt es noch weniger. Wobei die KPE durchaus vorhat zu wachsen, doch das Wachstum ist erstmal daran gebunden, dass man wieder bereitwillige Führer hat, die sich dann ausbilden lassen, das heißt Kurse besuchen und dann auch irgendwo Gruppen leiten. Ich denke, dass die KPE einfach im Süden mehr besiedelt ist, hängt auch einfach damit zusammen, dass dort irgendwo auch am Anfang Gruppen gab oder auch gegründet wurden schon die Anführungsgruppen und dort auch dann einfach mehr gewachsen ist und deswegen auch irgendwo da mehr ist. Wobei die KPE schon auch wachsen will und auch neue Gruppen aufmachen will. Das heißt, falls auch einer von den Hörerinnen oder Hörern jemanden kennt, der gerne Gruppen oder der sich begeistern lässt für Jugendarbeit, kann sich gerne bei der KPE melden.
Wenn Sie jetzt so auf Ihre Priesterweihe zustreben, wo sehen Sie Ihre Aufgabe mal bei der SJM?
Im Herzen treibt es mich irgendwo ins Ausland. Ich weiß nicht, ob mich der liebe Gott dort wirklich haben will, aber ich war jetzt auch im Sommer einen Monat in unserer Pfarrei in Toulon an der Côte d'Azur in Frankreich. Und für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich wirklich mit Menschen gemeinsam arbeiten will. Ich will wirklich Menschen helfen, dass sie glücklicher werden und näher zu Gott kommen. Und das ist ein Aspekt, der mir im Herzen brennt. Und ich denke, da hat die SZM viele Aufgabenfelder, wo es möglich sein wird, ob ich wirklich nach ins Ausland komme, nach Belgien, Frankreich, Kasachstan oder so, weiß ich nicht. Aber das überlasse ich auch getrost dem lieben Gott. Aber ich kann mir eben vorstellen, in einer Pfarrei, in einem geistlichen Zentrum oder sonstiges zu arbeiten. Für mich ist wichtig, dass es wirklich an den Menschen ist.
Ja, vielen Dank, Vater Florian Bauer. Das war heute Ihre Berufungsgeschichte hier in der Spiritualität. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute auf Ihrem Weg. Und ich darf noch kurz, bevor wir gleich noch ein Gebet sprechen von Papst Benedikt, darauf hinweisen, dass Sie natürlich immer die Möglichkeit haben, sich bei uns im Podcast-Angebot diese Sendung noch einmal anzuhören auf der Homepage unter Podcast, da können Sie das nochmal nachhören und auch nachsuchen. Andere Informationen über den Sender bekommen Sie auch immer über den Hörerservice und den erreichen Sie unter der 08328 921 110. Und hier geht es dann gleich mit dem Rosenkranzgebet weiter bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Und jetzt beten wir noch gemeinsam aus der Botschaft von Papst Benedikt dem 16. zum Weltgebetstag um geistliche Berufe ist das Gebet 2006 entstanden. O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priester entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Amen.